Mein Name ist Andreas Seicher. Herzlich willkommen zu meinem Podcast für neugierige und lernende Menschen. Mein heutiger Gast ist Tatjana Kreuzmeier. Mit über 100.000 Follower ist sie eine der erfolgreichsten Österreicherinnen auf Instagram. Fashion, Lifestyle und natürlich auch Reisen sind ihre Themen. Was hat das alles mit Lebensbildung zu tun, könnten Sie jetzt fragen. Nun, Tatjana Kreuzmeier hat auch einen ordentlichen Beruf gelernt und hat den auch ausgeübt. Sie hat bis letztes Jahr als Volksschullehrerin in einer Volksschule, in einer öffentlichen Volksschule im 18. Bezirk in Währing gearbeitet, bevor sie sich entschieden hat, Fulltime-Influencerin zu werden. Wobei den Begriff Influencer mag sie nicht, aber das wird sie uns vielleicht nachher erzählen, warum das so ist. Ich muss gestehen, ich habe von Instagram wenig bis keine Ahnung, diese Welt der schönen, bewegten Bilder oder statischen Bilder. Und was Mode betrifft, quält mich die Frage, ob Jogginghosen im Jahr 2020 noch im Trend liegen, auch nicht unbedingt nächtelang und raubt mir den Schlaf. Als Betriebswirt hat mich schon viel mehr interessiert ihr Blog, und sie hat ja auch einen eigenen Blog, wo sie darüber redet, was YouTuber und vor allem was Blogger so wirklich verdienen. Den kann ich übrigens sehr empfehlen für alle, die das interessiert. Wenn Sie selber schon auf Social Media sehr aktiv sind und noch erfolgreicher werden wollen, dann werden Sie von Tatjana einige Tipps und Tricks hören. Und wenn Sie so wie ich eher ein Analphabet auf diesem Gebiet sind, dann werden wir von der gelernten Volksschullehrerin hoffentlich das Einmaleins von Instagram und so weiter lernen. Ja, sind Sie neugierig und lassen Sie sich ein auf eine Reise in eine für Sie vielleicht neue Welt. Liebe Tatjana, du hast viele Jahre ein Doppelleben geführt. Du hast am Vormittag Kindern das kleine Einmaleins beigebracht, Lesen und Schreiben, hast mit ihnen gesungen und getanzt, und am Nachmittag hast du sexy Fotos von dir gepostet und am Wochenende in der Welt der Schönen und Reichen gelebt. Ich kann mir vorstellen, dass es mit der Zeit ziemlich anstrengend wird, in zwei so unterschiedlichen Welten zu leben. Wie ist es dir denn damit gegangen?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da so reingerutscht. Ich habe es da nicht geplant gehabt, und ich habe Instagram damals einfach nur für mich genutzt als Visual Diary. Ich habe meine Postings online gestellt, was ich so erlebt habe. Da ging es auch noch gar nicht zum Fashion oder Lifestyle, sondern einfach, was ich so untertags erlebt habe. Und das hat sich dann im Laufe der Zeit so entwickelt, dass Leute von mir wissen wollten, woher ich welche Klamotten habe, an welchem Ort ich gerade bin, welche Beauty-Produkte ich empfehlen könnte. Und dann hat sich daraus ein Geschäft entwickelt. Das ist dann vor 4 Jahren ungefähr entstanden. Und ich habe das dann ganz gut nebenbei geschafft, einfach so am Nachmittag für mich einfach mal was anderes zu machen, von dem Lehrerdasein ein bisschen abgelenkt zu werden und nicht immer nur den Fokus auf die Arbeit zu haben. Das war irgendwie mein Hobby. Und aus diesem Hobby ist dann ein Beruf entstanden, und mit dem bin ich jetzt selbstständig geworden.
Aber wie war dieses Doppelleben? Das stelle ich mir ja trotzdem lustig vor.
Am Anfang war es für mich eben wie ein Hobby. Ich bin gerne nach Hause gekommen, habe dann Bilder gemacht, und ja, es hat mich einfach gefreut, dass es so gut bei meiner Community angekommen ist. Und habe dann gemerkt, dass es eigentlich ein guter Ausgleich ist neben dem Lehrerdasein. Und natürlich ist es dann aber immer mehr und mehr geworden, dass es halt dann zum Schluss schon eine eher Belastung war, dass ich halt beides gemacht habe. Und ich habe mich dann nach 8 Jahren entscheiden müssen, was ich machen möchte in Zukunft. Und ja, ich habe meine Entscheidung getroffen und habe dann im letzten Jahr meinen Job gekündigt als Lehrerin und konzentriere mich jetzt mal auf meinen Content. Und ja.
Wie haben eigentlich die Eltern deiner Kinder darauf reagiert? Ich meine, kann man vorstellen, die Väter waren wahrscheinlich begeistert, so eine fesche Lehrerin. So. Aber wie ist den Müttern gegangen? Waren die alle begeistert?
Also ich weiß, dass mir einige Eltern auch folgen bei Instagram und mir auch jetzt noch immer wieder schreiben und mich auch gerne treffen wollen. Auch die Kinder schreiben mir teilweise noch, was total lieb ist. Wir haben nämlich eine sehr enge Bindung meistens gehabt, also mit der Klasse gemeinsam. Es hat auch oft an Wochentagen haben wir uns gemeinsam getroffen. Gruppen ein Picknick gemacht, wo die Klasse auch gemeinsam dabei war. Und ich muss sagen, ich habe von außen nicht so viel mitbekommen, dass die immer meine Story schauen oder wo ich hinfahre, was ich so erlebe. Hin und wieder haben sie mir dann Nachrichten geschickt, dass sie das toll finden, was ich mache. Oder wenn sie mich in der Zeitung gesehen haben, ist dann die Oma mit der Zeitung in die Schule gekommen und hat mir ein Bild gezeigt, dass sie mich dort und dort entdeckt haben. Aber ich habe am Anfang versucht, das Ganze wirklich zu trennen, weil ich ja nicht davon gelebt habe. Ich habe es ja einfach nur nebenbei gemacht. Dass sich das dann so entwickelt, wusste ich damals ja nicht.
Und dieser Job als Volksschullehrerin, was hat dir da eigentlich getaugt dran und was hat dir weniger gut gefallen?
Also ich muss sagen, ich bin da irgendwie so hineingerutscht, weil ich wusste nach der Matura nicht, was ich studieren sollte. Und mein Stiefbruder hat mich dann irgendwie so inspiriert, Volksschullehrerin zu werden, weil seine damalige Freundin hat das studiert. Und ich habe das dann angefangen und es hat mir während der Studienzeit sehr gefallen. Ich war kreativ, ich bin ein kreativer Mensch und das konnte ich irgendwie in diesem Beruf auch ausleben. Und ich bin dann nach Wien gekommen, habe dann gleich eine erste Klasse übernommen. Ich bin aber dann irgendwie so ins kalte Wasser geschmissen worden. Ich glaube, das ist in jedem Beruf so, aber ich habe mich irgendwie nicht so gut darauf vorbereiten können. Ich glaube, auch das Studium war jetzt nicht so, dass man sagt, man ist jetzt gleich die perfekte Lehrerin. Aber es hat mir dann wahnsinnig Spaß gemacht zu unterrichten. Es hat natürlich auch Phasen gegeben, wo ich überfordert war, wo ich vielleicht keine Unterstützung hatte. Und das waren natürlich dann die negativen Seiten des Lehrerdaseins.
Wie viele Schüler haben sich verliebt in dich?
Eigentlich gar keine. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber ich glaube, die Kinder mochten mich sehr gerne und sie haben dann auch immer nach der vierten Klasse geweint und wollten mich gar nicht mehr loswerden. Und viele haben mich dann auch noch im letzten Jahr immer wieder besucht, wie sie dann schon im Gymnasium waren. Und ich glaube, der Abschied war gar nicht so einfach für die Kinder.
Und der 18. Bezirk Währing, für alle Nicht-Wiener, ist nicht unbedingt die Bronx von Wien, sondern eher ein bürgerlicher Bezirk. Hast du trotzdem Schüler gehabt, die Probleme mit dem Lesen hatten, beziehungsweise anders gefragt, haben alle deine Schüler nach Abschluss der 4 Jahre lesen können und die Grundrechnungsarten beherrscht?
Natürlich, also es ist jedes Kind anders gewesen. Und man muss halt schauen, dass man das Kind halt von da abholt, was es kann. Ich habe versucht, meinen Unterricht so aufzubauen, dass ich wirklich jedes Kind fördern kann. Und es war teilweise natürlich auch schwierig, wenn man eben keine zusätzliche Hilfe hat, Begleitlehrerin oder so. Aber ich habe das Beste gemacht und ich habe meinen Unterricht sehr offen aufgebaut. Ich habe viel handlungsorientiert gearbeitet und das hat mir auch sehr, sehr Spaß gemacht.
Jetzt stelle ich dir eine Frage, die ich in Interviews immer wieder bekomme. Jetzt bin ich froh, wenn ich sie mir jemandem anderen stellen kann. Wenn du Bildungsministerin wärst, was würdest du sofort ändern an unseren Schulen?
Man hat ja Förderung 2.0 eingeführt an den Schulen und es wäre genau für die Schüler gewesen oder ist ja für die Schüler gedacht, die vielleicht sprachlich Defizite haben, die einfach eine zusätzliche Förderung brauchen. Und ich habe es einfach an unserer Schule damals gemerkt, dass die Kinder, die das gebraucht hätten, damals nicht gekommen sind. Und ich glaube, da hätte man ein bisschen dran arbeiten oder daran müsste man arbeiten, dass die Kinder auch wirklich zusätzliche Hilfe bekommen. Und ich glaube, es sind auch viele Schulen in Wien, die Problemschulen, die vielleicht mehr Geld benötigen, einfach für mehr Materialien, für mehr Unterstützung. Ich glaube, das würde ich mir wünschen.
Jetzt würde ich ein bisschen, wenn du da schon auf meinem Gebiet dich, weißt du eigentlich, dass wir das zweiteuerste Schulsystem der Welt haben?
Ja.
Also an mangelndem Geld kann es ja wohl nicht liegen.
Das schon, aber wir haben doch auch viele Flüchtlingskinder bekommen. Auf einmal standen 5, 6 Kinder in der Klasse. Ich glaube, wir Lehrer waren dann auch damals überfordert. Und hätten wir damals vielleicht mehr Unterstützung bekommen, wäre es vielleicht einfach gewesen. Auch für mich damals, ich weiß, wie es bei mir in der Klasse war. Ich habe natürlich auch Problemkinder in meiner Klasse gehabt. Und hätte ich das nicht alles alleine schupfen müssen, dann wäre es vielleicht einfacher gewesen.
Eine Frage, die stelle ich allen meinen Gästen. In meinem Buch, Das ganze Leben in einem Tag, teile ich ja das Leben in 24 Stunden. Und jede Stunde steht für einen Lebensabschnitt. Du bist in der 9. Stunde und die 9. Stunde lehrt uns, dass man mit 30 noch nicht uralt ist und dass aber das 33. Lebensjahr das Entscheidende ist. Du hast das Kapitel gelesen. Welche Themen haben dich da angesprochen? Hast du dich da irgendwo wiedergefunden?
Ja, wie du schon gesagt hast, ich glaube, viele sagen ja immer, dass man mit 30 auf einmal alt ist und jeder erwartet von einem, dass man vielleicht ein Kind bekommen muss, dass man verheiratet sein muss, eine Familie gründen sollte. Und ich glaube, das Leben ist mit 30 noch nicht vorbei. Das hast du auch in dem Kapitel geschrieben. Und ich finde das sehr interessant, weil die Leute mit einer Zahl immer ein Alter oder einen, ja, damit assoziieren. Aber wer sagt zum Beispiel, dass man mit 18 schon erwachsen ist? Mhm. Also ich glaube, mit 30 hat man noch die Blüte vor sich und man kann noch immer entscheiden, was man in seinem Leben machen möchte. Und wie auch ich mit 30 entschieden habe, einfach einmal einen anderen Weg einzuschlagen.
Viele junge Menschen, vor allem junge Frauen, würden gerne das sein, was du bist, nämlich ein Instagram-Star. Ich glaube, Fashion-Bloggerin ist mittlerweile bei jungen Mädchen einer der Traumberufe. Ja. Du hast das alles geschafft. Ja, wenn du so in der Früh aufstehst und sagst, hurra, danke, danke, oder wie ist das?
Also es war schon sehr, sehr viel Arbeit und ich stecke auch jetzt sehr viel Zeit in meinen Instagram-Account. Ich bin, glaube ich, 7 bis 8 Stunden am Tag bei Instagram online und man muss halt wirklich schauen, dass man noch irgendwie aufploppt bei Instagram, weil durch den Algorithmus ist es, glaube ich, nicht mehr so einfach, dass man da irgendwie erscheint. Aber ich kann nur jedem da draußen raten, dass man einen Job ausübt, den man halt wirklich gelernt hat, den man immer wieder ausüben kann. Und deshalb war es für mich auch immer wichtig, dass ich als Lehrerin arbeiten könnte. Das wäre auch mein Plan B, sollte das mit Instagram irgendwann mal nicht klappen. Aber momentan lebe ich gerade zu meinem Traum. Ja, das ist richtig.
Kriegst du auch irgendwas wie Neid mit, dass Leute, die das nicht können oder noch nicht so weit sind?
Eigentlich nicht, komischerweise. Okay. Also ich kriege ganz viele Nachrichten von meinen Followerinnen vor allem, dass die mir halt schreiben, wie toll sie mich finden, dass ich eine tägliche Inspiration bin und das freut mich halt und gibt mir wahnsinnig viel zurück für das, was ich da halt in diese App eigentlich reinstecke.
Der Michi Buchinger, der vor kurzem bei mir Gast in meinem Podcast war, der hat ja quasi wortwörtlich denselben Rat wie du gegeben, dass er gesagt hat, gebt ja nicht zu früh einen Job auf. Und außerdem, ihr solltet einen Plan B und einen Job haben, weil man weiß ja nicht, wo es mit Social Media hingeht. So, du beschäftigst dich offensichtlich 7-8 Stunden am Tag damit. Mhm. Wo geht es denn wirklich hin mit Social Media? Weil wenn man sich das anschaut, die jungen Leute, junge Menschen verbringen ja bis zu 8 Stunden täglich dort an diesen Orten. Mhm. Wie wird das weitergehen? Bei Facebook hat man zum Beispiel gesehen, bei Jungen ist Facebook auf einmal völlig out, da sind nur die Oldies drauf. Instagram ist im Augenblick gerade sehr in. Wie glaubst du denn selber, dass das weitergeht? Kann das sein, dass Instagram morgen auch wieder weg ist und es was anderes gibt oder dass Social Media überhaupt irgendwann einmal als total uncool gilt? Wie siehst du denn das?
Also ich muss sagen, ich bekomme diese Frage so oft gestellt und ich weiß es auch nicht, keine Ahnung, aber ich weiß auch, dass ich Facebook vor Jahren zwar genutzt habe, aber momentan überhaupt gar nicht mehr nutze. Ich glaube, ich war schon seit einem halben Jahr nicht mehr dort online und die ganze Digitalisierung entwickelt sich so schnell momentan. Es gibt ja jetzt auch TikTok, wo ich auch gerade versuche, mich irgendwie ein bisschen reinzufinden, aber ich weiß nicht, wo Instagram irgendwann mal hinführt und es ist letztendlich eigentlich nur eine App. Und von dieser App leben aber momentan doch einige Blogger davon und deshalb versuche ich mir halt auch nebenbei andere Sachen aufzubauen, wie meinen eigenen Podcast. Ich habe auch meinen eigenen Blog, also ich versuche mich nicht nur ganz auf Instagram zu konzentrieren.
Na, dann machen wir gleich eine Werbeeinschaltung. Also wenn jetzt jemand total begeistert ist von der Tatjana Kreuzmeier, wie kann er dir folgen und wo kann er dir folgen?
Also ich habe jetzt einen eigenen Podcast, der heißt Stories to Go. Ihr findet mich bei iTunes und bei Spotify. Und natürlich würde ich mich auch freuen, wenn ihr mir bei Instagram vorbeischaut. Ich poste dort täglich, was ich so erlebe, was ich so mache, einfach unter meinem Namen Tatjana Kreuzmeier.
Das werden wir am Ende dieses Podcasts auch noch groß posten, damit alle das auch so sehen. Du hast TikTok angesprochen. Das finde ich ja wiederum interessant. Das ist übrigens die am schnellsten wachsende Plattform derzeit. Weil du sagst, Content eher mit sehr unterhaltsamen, kurzen, lustigen Musikvideos oder Kurzvideos. Das ist eine Bild-App eigentlich in Wirklichkeit von einem Chinesen entwickelt. Und jemand ist ein bisschen angeschaut, das hat mich schon sehr interessiert und habe ein Interview gelesen mit dem Chef und Gründer Alex Xu. Und der hat was Interessantes gesagt. Der hat nämlich ursprünglich eine Bildungsplattform gegründet, mit einer guten Idee, nämlich dass Menschen dabei zu unterstützen, die eine Fähigkeit außergewöhnlich gut können, wie sie das in 3 Minuten anderen beibringen können. Hört sich großartig an, war ein totaler Flop, die ist pleite gegangen, dieser Startup. Weil er sagt, er hat gegen die Natur des Menschen versucht zu agieren und die Natur des Menschen zumindest im Social Media ist offensichtlich, dass man sich lieber schöne Frauen, Fotos anschaut und sich unterhalten lässt, als etwas zu lernen. Und er sagt auch, hätte YouTube als Lernplattform gestartet, dann wäre das auch nie ein Erfolg geworden. Wenn man das aber jetzt umdreht, weil YouTube ist, wie wir beide ja mittlerweile wissen, deinen Kanal habe ich eben schon abonniert, ja, bist auch auf YouTube. YouTube bringt ja durchaus mittlerweile sehr vielfältige und auch sehr ernsthaften Content. Buchautoren, Nobelpreisträger, die klügsten Köpfe der Welt, Yuval Harari und so weiter. Glaubst du, dass auch so etwas wie Instagram sich dann einmal ein bisschen wegentwickeln wird von diesen nur Fotos? Oder wie siehst du das?
Ich glaube schon. Also Instagram versucht zwar immer wieder neue Sachen hervorzubringen. Momentan sind es ja die IGTV-Videos. Man sagt ja, 2020 sollen die Videos auch wieder mehr im Vordergrund stehen. Und ich glaube, die App lässt sich immer wieder neue Sachen einfallen. Aber auch wie du sagst, TikTok ist eher mehr für Unterhaltung. Ich glaube, man könnte stundenlang dort auf dieser App herumscrollen, sich lustige Videos anschauen. Mein Gedanke ist nur, was man halt nach außen tragen möchte bei dieser App. Und ja, ich glaube, Instagram ist genau so etwas. Man weiß halt nicht, wo es hinführt und was sich die Gründer da wieder Neues einfallen lassen, damit sie da wieder so einen Schwung reinbekommen. Und bei YouTube ist es so, dass, glaube ich, YouTube immer irgendwie präsent sein wird, weil ich bin auch ein Mensch, wenn ich mich irgendwo nicht auskenne und ich brauche ein Tutorial dazu, dann gehe ich auf YouTube und es ist wie eine Anleitung, wo du nachschauen kannst. Also ich kann gar nicht sagen, wohin das Ganze irgendwann mal führt.
Bei Instagram habe ich jetzt auch ein bisschen nachgeschaut, wegen unserem Gespräch. Also wenn man sich weltweit die Top 50 anschaut, dann sind das entweder wunderschöne junge Frauen wie du oder es sind Fußballer wie Cristiano Ronaldo. Wenn man sich die österreichische Instagram-Liste anschaut, ist es eigentlich nicht viel anders. Mhm. Auch wieder wunderschöne junge Frauen und ein paar Sportler. Ich nehme an, der Dominik Thiem geht jetzt noch weiter nach oben. Derzeit die Nummer 1 ist noch der David Alaba. Jetzt ist aber das Problem, dass, glaube ich, nicht alle Menschen entweder wunderschöne junge Frauen mit einem perfekten Körper sind oder reifere Herren wie ich, die keine Fußball- oder Tennisstars sind und das wahrscheinlich auch nicht mehr werden. Also was sollen wir eigentlich alles machen? Ist es nicht so, dass 99,9% ausgeschlossen sind?
Also ich glaube, das ist immer so ein falsches Denken von den Leuten da draußen, dass sie glauben, sie können nur mit Instagram bekannt werden, wenn sie schön sind. Ich glaube, das stimmt überhaupt nicht, weil es gibt so viele Blogger, denen ich auch folge, die überhaupt nicht perfekt sind, sondern einfach authentisch sind. Und für ein Aussehen kann man natürlich nichts machen, aber ich versuche mich selbst auch privat oder vor allem in meinen Stories so zu zeigen, wie ich wirklich bin. Manchmal auch am Sonntag, wo ich in meiner Jogginghose herumlaufe, mit fettigen Haaren, ungeschminkt. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig bei dieser Plattform, dass man sich nicht immer perfekt zeigt, sondern auch mal so, wie man vielleicht wirklich ist, weil sonst könnte ja jeder immer einen Filter draufgeben.
Jetzt muss ich mal ein bisschen Armin Wolf spielen und nachfragen. Also ich habe mir das wirklich genau angeschaut. Also ehrlich gesagt, so die hässlichen Menschen mit den fetten Haaren, die kommen zumindest unter den Top 100 nicht wirklich vor. Sind alles Berühmtheiten oder sind sehr, sehr schöne Menschen? Yeah.
Also es gibt schon sehr viele Blogger, man muss sich halt wirklich gut mit dem Thema auseinandersetzen, aber es gibt viele Blogger, die vor allem durch ihre Makel bei Instagram bekannt geworden sind, weil sie vielleicht eben Rundungen haben, weil sie vielleicht Akne haben.
Wer sind der hässlichste Instagram-Stars, damit wir uns in unserem Selbstwertgefühl aufbauen können?
Also ich kenne nur die Katze Grumpy Cat, aber sonst muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich es nicht. Aber es gibt viele Freundinnen von mir, die vielleicht gar nicht perfekt sind, aber die ganz was anderes im Bereich Food zum Beispiel machen und jetzt gar nicht ihre Schönheit oder sowas im Vordergrund setzen wollen.
Was ist denn das, was du selber auf, du machst das ja jetzt professionell, was ist denn so, was du selber dazugelernt hast in diesem halben Jahr, seit du das jetzt wirklich Fulltime machst? Was ist das Geheimnis von Instagram, das du uns jetzt das erste Mal verrätst?
Also ich bin sehr aktiv. Ich hatte früher nicht so viel Zeit, dass ich jeden Tag mich mit Instagram auseinandersetze. Aber momentan mache ich das jeden Tag, eben bis zu 8 Stunden, wo ich versuche, alle Kommentare zu beantworten, alle Nachrichten, die ich bekomme. Ich versuche jeden Tag 1 bis 2 Postings zu kreieren. Und wichtig ist es einfach, dass man sich immer wieder was Neues einfallen lässt, damit man nicht schnell langweilig wird bei Instagram.
Okay, also du bist 8 Stunden dort. Ich hoffe, in den restlichen 8 Stunden der Wachzeit liest du Bücher, oder wie?
Ja, am Abend, damit ich ein bisschen abschalten kann.
Und was liest du da?
Also ich liebe ja die Bücher vom Jeffrey, der hat das Café am Rande der Welt geschrieben. Und jetzt lese ich gerade das Safari von ihm und das hilft mir sehr gut, einfach ein bisschen runterzukommen. Aber manchmal schaue ich auch Filme, muss ich ganz ehrlich zugeben, wo ich einfach abschalten kann.
Ja, dass ein Star und eine öffentliche Person zu sein, das ist ein bisschen in die Wiege gelegt. In meiner Generation weiß noch jeder, was Waterloo und Robinson ist. Das war eine extrem erfolgreiche österreichische Popgruppe, die in den 70ern, 80ern bis in den 90er Jahren auch in Deutschland sehr erfolgreich war, mit Hollywood sogar einen Welthit geschrieben hat. Und der Waterloo, das ist der Hans Kreuzmeier und der ist dein Vater. Wie geht's einem eigentlich als Kind, wenn man mit einem Popstar als Vater aufwächst? Wie war das?
Also wir kannten das ja nicht anders für uns. Wir haben es zwar mitbekommen, wie es ist, wenn ein Vater 24 Stunden zu Hause sein kann, aber bei uns war es immer so, dass er auf Tournee war, Konzerte hatte und wenn er zu Hause war, hat er auch sehr viel gearbeitet. Und ich glaube, jetzt, wo er schon älter geworden ist und wo er ein bisschen zur Ruhe gekommen ist, ich glaube, jetzt haben wir mehr von ihm. Er ist jetzt auch nach Mörbisch gezogen, hat zuvor in Oberösterreich noch gewohnt und wir schon in Wien. Da haben wir ihn nicht so oft gesehen, aber jetzt ist er nur 40 Minuten entfernt und wir telefonieren eigentlich täglich und wir schauen, dass wir uns an Wochenenden auch treffen. Aber früher, wo wir eben noch kleiner waren, da war halt gerade seine hohe Zeit, also die Phase, wo er gerade in seiner Blüte aufgegangen ist, da haben wir halt nicht so viel von ihm gehabt.
Aber wie ist das, wenn man das Kind von so einem Star ist? Sozusagen, wie ist das im Freundeskreis? Wie wird das wahrgenommen von den anderen?
Also viele haben es ja nicht mitbekommen, dass es unser Vater ist. Okay. Die haben das vielleicht dann später erst, ich weiß noch, damals im Studium, hat dann irgendwer mal erfahren durch meinen Nachnamen, dass das mein Papa ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass manche Leute dann meistens immer sehr, sehr nett zu einem waren und auf einmal ganz, ganz anders, wenn sie erfahren haben, dass das unser Papa ist, was ich immer ein bisschen komisch gefunden habe, weil er ist ja trotzdem auch ein normaler Mensch. Aber wir haben halt, wenn wir mit ihm Zeit verbracht haben und irgendwo hingegangen sind, war es oft ein bisschen lästig, wenn andere Leute herkommen sind und immer Fotos machen wollten oder Autogramme haben wollten, weil wir wollten eigentlich einmal Zeit mit ihm verbringen und nicht immer irgendwen rundherum haben. Und er war auch viel immer am Handy, weil er viele Anrufe immer bekommen hat. Also wir wollten eigentlich immer nur so Zeit nur mit ihm haben. Aber ja, wir kannten es nicht anders, es war für uns normal.
Weil du sagst, er war ein ganz normaler Mensch. Ist ja lustig, die Gründungsgeschichte von Waterloo und Robinson, die du wahrscheinlich besser kennst als ich. Was hat dein Vater ursprünglich gemacht?
Also er hat eigentlich im handwerklichen Bereich gearbeitet und hat dann ein Modestudio aufgemacht. Also er hat dann Damenkleidung quasi verkauft und dort hat sich dann damals der Robinson beworben.
Der ein Handwerker war,
glaube ich. Genau, weil er hat jemanden gesucht, der etwas repariert, glaube ich. Und dann haben sie beide halt festgestellt, dass sie gerne singen und dann entstand quasi Waterloo und Robinson.
Also in deinen Genen ist auf alle Fälle die Mode schon drinnen. Was ist mit Singen? Geht da noch irgendwas?
Also ich singe wahnsinnig gerne. Ob ich jetzt gut singe, weiß ich nicht. Auch das versuche ich in meinen Stories zu zeigen, dass ich nicht perfekt bin und auch vielleicht nicht perfekt singen kann, aber es macht mir Spaß und ich glaube, jeder von uns hat manchmal so seine 5 Minuten, wo er durchdreht und einfach mal laut singen möchte und das habe ich auch.
Perfekt, perfekt, perfekt. Ja, ein Thema als Mode-Bloggerin auch kann ich dir und uns nicht ersparen. Das, wenn man sich ein bisschen genauer mit Klimawandel, mit Umweltschutz auseinandersetzt, dann kommt man drauf, dass die Textilindustrie eigentlich eine der schlimmsten überhaupt ist und dass die Umweltbelastung durch die Textilindustrie wesentlich größer ist als die viel gescholtene Kreuzfahrtindustrie und auch die Flugindustrie zusammen. Mhm. Dass natürlich auch die Produktionsweisen in Pakistan und so weiter nicht unbedingt sehr vorbildhaft sind. Aber was mich viel mehr interessiert, natürlich versuchen jetzt alle Modeketten zu sagen, wir sind total nachhaltig und wir sind die Guten. Aber das Entscheidende ist ja, dass die Modeindustrie und natürlich auch die Influencer letztlich, vor allem junge Mädchen, Frauen, dazu motivieren, möglichst viel weiter zu kaufen. Der Kleiderkasten ist irgendwann einmal voll. Dann gibt es ja Billigmarken wie Primark, wo es, glaube ich, billiger ist, wenn man nach dem Tragen das T-Shirt wegschmeißt, als wenn man es wascht und nachher bügelt. Das heißt, es wird immer mehr. Ich nehme an, du zerbrichst dir da auch ein bisschen den Kopf, sozusagen. Erst einmal, wenn der eigene Kleiderkasten voll ist und zweitens, wenn man das ein bisschen potenziert auf die ganze Welt und auf alle Mädel, die Fashion Victim sind. Wie wird denn das weitergehen?
Ja, also Thema Nachhaltigkeit, glaube ich, ist gerade ein sehr großes Thema, vor allem bei Instagram, wenn man eine große Reichweite hat. Sollte man schauen, dass man sich vielleicht auch ein bisschen dranhängt. Ich gebe es auch gern zu, ich gehe gerne zu Zara Mango einkaufen. Natürlich ist das nicht vorteilhaft, aber ich versuche auch, mir Secondhand-Kleidung zu kaufen und vielleicht auch da immer wieder in meinen Stories darauf aufmerksam zu machen, dass man vielleicht Dinge nicht nur einmal trägt, sondern auch mehrmals oder vielleicht schon mal getragene Sachen kauft. Und es gibt ganz viele Blogger, die sich mit dem Thema auseinandersetzen und die eigentlich das als Schwerpunkt haben. Ich habe es jetzt nicht wirklich auf meinem Instagram-Account als Schwerpunkt, aber wenn jemand sagt, Tatjana, kannst du nicht mal darauf aufmerksam machen, dann versuche ich natürlich mein Bestes zu geben.
Kannst mich übrigens als Role Model nehmen, wie wir fast alle Männer hasse ich es, einkaufen zu gehen. Das ist meine Strategie, ist eher teure Sachen im Ausverkauf zu kaufen und die so lange zu tragen, bis man sie in der Öffentlichkeit nicht mehr tragen kann. Dann wird das aber noch wieder verwertet, das sogenannte Reisesakkos, die verwende ich dann beim Autofahren oder im Flugzeug, bis sie gänzlich auseinanderfallen. Ja, das ist doch
ja
auch was.
Das ist eine gute Idee.
Aber ich muss trotzdem noch, wie schaut es in deinem Kleiderkasten aus? Also ist der so groß wie ein Fußballplatz oder
Nein.
wie gehst du damit um?
Also ich habe es eh schon auch oft in meinen Stories gezeigt. Ich habe eigentlich sehr, sehr kleinen Kleiderschrank, weil meine Wohnung sehr verwinkelt ist. Also wenn ich es jetzt zeigen kann, das ist, glaube ich, nur ein normaler Kleiderschrank von IKEA und ich versuche halt immer auszumisten. Ich mache regelmäßig Flohmärkte und versuche meine Sachen auch zu verkaufen. Aber ich habe eigentlich ganz, ganz wenig. Für das, dass ich eher mehr im Fashion-Bereich bin, habe ich wenig Kleidung. Ich lebe gerne minimalistisch.
Aber diese super tollen Kleidungsstücke, die du da mit irgendwie auf den Fotos siehst, die sind nur ausgeborgt von den Herstellern?
Genau, teilweise baue ich es mir nur von den Agenturen aus, damit ich quasi das für das Shooting verwenden kann und bringe das Ganze wieder zurück. Also das heißt jetzt nicht, dass es meine Stücke sind.
Also Mode ist nicht so meines, wie du schon drauf reisen, da dagegen sehr wohl. Ich habe ja da gehört, wenn man so ein Star ist wie du, dann kommt man in die tollsten Luxushotels und kriegt doch Geld dafür, dass man dort übernachtet. Wie ist denn das wirklich?
Also ich muss sagen, ich habe schon hin und wieder Hotelkooperationen gehabt, aber meistens laden sie dich nur ein, aber du wirst nicht dafür bezahlt, dass du dort sein darfst. Und man muss natürlich im Gegenzug auch Postings machen, jeden Tag Stories und vielleicht auch einen Beitrag über das Hotel. Das sind dann quasi die Gegenleistungen dafür.
Du hast einen eigenen Podcast gemacht darüber, was Blogger wirklich verdienen, ohne dein eigenes Einkommen völlig offen zu lassen. Das war schon sehr interessant. Ja. Das ist ein ganzer Podcast, den ich hier empfehlen kann für alle, die das hören wollen. Aber wenn du es kurz zusammenfasst, was sind denn so typische Einnahmequellen und was verdient jemand in deiner Kategorie? Jetzt nicht du selber, aber jemand, der 100.000 Follower hat.
Also ich kann nur sagen, dass es ganz unterschiedlich ist, weil es gibt ja momentan auch die Mikroblogger, die noch sehr klein sind, die vielleicht 5.000 Follower haben und aber schon auf ein Posting 500 Likes bekommen. Das heißt, das Engagement sind schon 10%, was sehr, sehr viel ist. Und Agenturen bezahlen dann gerne dafür, dass sie dort dann zum Beispiel ein Posting buchen wollen oder Stories. Und ich glaube, so bei 10.000 Followern aufwärts kannst du schon für ein Posting 400 bis 600 Euro verlangen. Das kommt immer auf dein Engagement drauf an. Und natürlich muss man auch bedenken, wenn man selbstständig ist, dass man viel versteuern muss und für die SVA auch sehr viel zahlen muss. Im Endeffekt muss man sich das gut überlegen, ob man das hauptberuflich machen möchte oder nicht.
Ja, zum Abschluss noch ein paar kurze Fragen, die nicht einfach sind, aber mit der Bitte, so schnell zu beantworten.
Okay.
Du bist ein mutiger Mensch, du hast immer in den Job, den sicheren Job einer Volksschullehrerin aufgegeben, um in die Selbstständigkeit zu gehen. Aber stell dir vor, nach diesem Podcast, du wachst morgen auf und hast doppelt so viel Mut wie in deinem bisherigen Leben. Welche Ziele würdest du dir setzen, wenn du doppelt so mutig wärst wie bisher?
Also ich muss sagen, ich habe ja vor Jahren, war es immer so mein Ziel, einfach für mich arbeiten zu können und nicht für jemanden anderen zu arbeiten. Und momentan habe ich gerade dieses Ziel erreicht, dass ich für mich selber jeden Tag was mache und nicht für wen anderen. Und ja, ich lebe gerade jetzt so meinen Traum.
Also besser geht's gar nicht.
Nein, okay, momentan
besser geht's gar nicht. Okay. Was ist dein liebster Misserfolg, den du nicht missen möchtest?
Also ich habe damals bei YouTube angefangen, du folgst mir ja auch schon, aber ich muss sagen, ich habe bei YouTube nie wirklich weitergemacht. Es ist sehr viel Zeit, was man da investiert und ich habe es probiert, es hat nicht funktioniert, aber ich wüsste es jetzt nicht, dass ich damit begonnen habe damals.
Also dein Kanal ist quasi Instagram, okay?
Genau.
Okay. Was hast du dir gekauft, das weniger als 100 Euro gekostet hat und das dir große Freude bereitet hat?
Also ich liebe ja Kaffee und ich liebe es, wenn die Milch so richtig schäumt. Und ich habe mir jetzt endlich mal einen Milchschäumer gegönnt, der 80 Euro gekostet hat, was meiner Meinung nach auch schon sehr, sehr viel ist.
Ja.
Aber ich freue mich jeden Morgen, wenn ich in der Früh aufstehe und meinen Kaffee machen kann mit dem perfekten Milchschäumer.
Okay. Social Media Stars, gibt es da jemanden, wo du sagst, den bewundere ich so wirklich, mit dem möchte ich gerne ein Abendessen haben, ihr oder ihm, da würde ich, dem wünsche ich den grenzenlosen Erfolg und alle, die jetzt zuhören und den oder die nicht kennen, die sollen unbedingt wissen, wer das ist.
Also ich folge sehr, sehr vielen Leuten auf Instagram in jedem Bereich, aber momentan bin ich ein großer Fan von Woke Up Call. Sie heißt Clarisse, ist aus Deutschland und sie ist wahnsinnig entzückend, sie ist total lieb, sie antwortet auch immer, wenn man ihr private Nachrichten schreibt und ihre Mama ist auch Bloggerin, die ist um die 50, glaube ich, weiß jetzt nicht, aber sie inspirieren mich beide, weil sie einfach vom Style her wirklich immer on point sind und auch mega lieb sind.
Was sind diese Themen von dieser Bloggerin?
Sie macht auch sehr viel im Fashion-Bereich. Also es ist hauptsächlich eben Fashion und wirklich High-Quality-Fashion.
Okay. Ja, am Ende jedes Gespräch frage ich meine Gesprächspartner immer, welche Fragen wolltest du mir schon immer stellen, die dich nicht schlafen lassen? Also was möchtest du von mir wissen?
Also ich weiß, dass du ein Buchautor bist und ich weiß aber nicht, wie viele Bücher du insgesamt schon geschrieben hast.
Also noch merke ich es mir, ich habe in 11 Jahren 10 Bücher geschrieben.
Wow.
Also das ist auch eine ziemlich aufwendige Geschichte.
Wahnsinn.
Das ist übrigens auch eine Antwort auf die Frage, warum ich nicht auf Instagram oder anderen Dingen so. Wenn man was macht, muss man es ordentlich machen.
Das stimmt.
Buchschreiben ist eigentlich auch eine ziemlich aufwendige Geschichte.
Genau.
Ja, liebe Tatjana, vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir weiter jetzt einmal für die nächste Zeit so viele Follower wie noch möglich.
Danke, sehr lieb. Danke, dass ich da sein durfte.
Danke. Ja, also die Tatjana ist ja eine ungemein sympathische junge Frau, aber was wir von ihr gelernt haben, ist, dass egal auf welchem Gebiet du Spitze werden willst, das immer harte Arbeit ist und die Bereitschaft, täglich auch die Extrameile zu gehen, weil 7 bis 8 Stunden jeden Tag daran zu arbeiten, das ist ja auch wirklich wie ein Fulltime-Job. Was ich lustig gefunden habe, dass ihre Kinder, ihre Volksschulkinder sie dann noch weiter als in ihrer Community verfolgen und auch noch an ihrem Leben teilhaben, das finde ich eigentlich etwas sehr Schönes. Ja, sie ist jemand, der offensichtlich nicht den großen Plan fürs Leben hat, weil sie ist in die Volksschullehrerausbildung hineingerutscht und sie ist in die Instagram-Geschichte hineingerutscht. Also wir werden sehen, wo sie noch in ihrem Leben hineinrutschen wird. Technisch für alle, die sich für Instagram interessieren, haben wir gelernt, dass es nicht nur um die Likes pro Bild oder Kurzvideo geht, sondern dass es um das sogenannte Engagement geht, also auch um die Reaktionen darauf, um die Vernetzungen und so weiter und dass es da einen komplizierten Algorithmus gibt und nach dem man dann sozusagen seinen Wert auch eigentlich relativ präzise ausgerechnet bekommt. Ganz überraschend wird für alle wahrscheinlich sein, dass der Kleiderschrank von der Tatjana gar nicht so groß wie ein Fußballplatz ist, sondern eigentlich relativ klein, weil viele der tollen Dinge, die sie trägt, nur ausgeborgt sind, weil sie auch immer wieder Secondhand-Kleidung trägt und mit ihr manche ihrer Kleidungsstücken dann selber wieder in Secondhand-Läden weitergibt. Was mich überrascht hat, war, dass die erste Gesprächsteilnehmerin, die gesagt hat, auch wenn sie doppelt so viel Mut hätte in ihrem zukünftigen Leben wie im bisherigen, sie würde nichts anders machen. Es ist eigentlich alles perfekt, so wie es ist. Und ganz wichtiger Hinweis ist natürlich die Sache mit dem, was kann man sich kaufen, was weniger als 100 Euro kostet und sich täglich daran erfreut, das ist ein Milchschäumer. Ich sage das deshalb, weil das ist wirklich wichtig, man soll bei den täglichen Dingen nicht sparen, man soll bei den Handtüchern nicht sparen und irgendwelche schrumpeligen nehmen, sondern wirklich dicke, angenehme, ja, man soll bei den Dingen einfach nicht sparen, die man täglich nutzt und da kann man sich jeden Tag daran erfreuen. Wie immer freue ich mich über Ihre Fragen und Anregungen an meine persönliche E-Mails-Adresse andreas@salcher.co.at und noch mehr freue ich mich, wenn Sie meinen Podcast weiterempfehlen und abonnieren. Vielen Dank für Ihre Zeit.